Ich habe mir was überlegt, Martin.
Mhm. Schon wieder eine neue Idee für den Podcast.
Schon wieder eine neue Idee für den Podcast und für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wir müssen ja auf einen gewissen Zensurzug aufspringen.
Das stimmt.
Also wir sind ja
nötig, oder?
Der ist nötig. Wir sind verpflichtet von der Weltregierung, der geheimen Weltregierung, verpflichtet, bestimmte Sachen umzusetzen. So als privater Podcast. Zum Beispiel soll weniger geflucht werden, weil das könnte manche Leute doch.
Also ich hätte jetzt vieles genommen auf. Doch, Fluchen, doch. Schimpfwörter?
Wir stoppen jetzt mal den Einsatz von Schimpfwörtern allgemein und führen auch ein Sanktionsregime ein, damit wir einfach uns auch selber dran halten und nicht mehr so viel fluchen.
Fuck.
Siehst du? Schon das erste.
Danke für diesen Zettel.
Das erste. Schön. Ein Credit-Strafe. Ja, ist natürlich alles Käse.
Verarscht, habt ihr gedacht, wa?
So wie auch der Film, über den wir heute sprechen, Käse ist, um das gleich mal vorwegzunehmen.
Oh.
Also ich will mal, um den Spannungsbogen vielleicht ein bisschen, das ist ein Kontoauszug auch, also wir haben für unser kleines Intro, habe ich Martin als Knöllchen einen Kontoauszug von der Sparkasse gereicht, von vielen Jahren, noch bevor Online-Banking war. Auch das ist alte Technologie und wir reden auch heute über viel alte Technologie. Erstmal herzlich willkommen zum Filmmagazin, bevor wir euch wieder überfallen mit irgendwas. Wir sind ein Podcast, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Uns gibt's aber
unwahrscheinlich
auch.
Aber auch zum Sehen, ja. Wie ihr vielleicht manche sehen könnt auf YouTube. Ich weiß gar nicht, wir könnten noch auf anderen, gibt es eigentlich neben YouTube noch eine andere Plattform, eine Videoplattform, die irgendwann mal kommen? Also es gibt immer mal wieder Versuche,
so
aber...
So wie Meo halt immer, die sich immer noch als Azifazi-Dingsbums positionieren.
Es gibt hier die...
Daily Motion gibt es noch.
Daily Motion, die mit N, die direkt von Creatoren in den USA gegründet wurde. Jetzt mit der Name entfallen.
Ja, kennt keiner.
Next ist egal, aber kennt wirklich keiner, weil muss man auch Geld dafür bezahlen tatsächlich, damit dann die Leute, die da drin Videos machen, auch richtig Geld bekommen. Das wollen wir natürlich nicht, weil wir machen das alles nur aus Spaß und Freude. Dann sprechen wir einmal wöchentlich über Filme. Herzlich willkommen deswegen. Wie gesagt, ihr könnt uns zum einen auf YouTube schauen. Ihr könnt uns natürlich auch als Podcast auf den verschiedenen Podcast-Catchern hören. Da habt ihr uns vielleicht auch erwischt. Ansonsten geht auch gerne auf unsere Webseite filmmagazin.audio. Dort gibt es auch nochmal jede Folge eingebunden, als auch mit Kommentarmöglichkeiten, um uns eure Meinung zu geigen, Vorschläge zu machen. Wir haben immer noch ein Filmthema, was wir umsetzen wollen würden. Das hat bisher mit Interviewpartnern nicht so gut geklappt. Aber wir sind weiterhin dran. Wir kündigen das immer mal wieder an. Wir haben das nicht vergessen.
Wir bleiben dran.
Ansonsten erreicht ihr uns natürlich auch auf Instagram. Das ist auch mal eine sehr gute Möglichkeit.
Auf jeden Fall.
Da gibt es auch immer neuen Content. Ich glaube, das Filmquiz machen wir gerade nicht mehr, oder? Das ist erstmal pausiert, aber ja, gibt auf jeden Fall auch mal wieder KI-Bildchen, die dann schon mal ein bisschen was zur Folge verraten können, wo man ein bisschen mitraten kann. Deswegen ist es irgendwie auch schon ein Quiz.
Also es ist nicht offiziell pausiert, sondern ich vergesse es einfach ab und zu. Und deswegen
ist ja auch schön.
Vielleicht denke ich ja diesen Freitag mal dran.
Ja, man will auch mal überrascht werden, dass mal was kommt, was nicht kommt, ist ja auch ganz schön.
Wir müssen vielleicht noch ganz kurz sagen, neben allen Kontaktmöglichkeiten, was wir so machen. Also wir reden einmal die Woche über Filme und machen das aber nicht so immer gebunden an aktuelle Kinoreleases, wie viele andere das tun, oder schauen uns immer einen Einzelfilm an, sondern wir haben sozusagen immer wieder gesellschaftliche Themen, denen wir uns widmen, über die wir hier im Filmmagazin sprechen wollen.
So leichter runterrutschen.
Genau. Wir haben aber manchmal auch leichte Themen, spielen so ein kleines Quartett, wo wir uns besondere Filmstädte haben wir uns schon angeschaut, wir haben uns Filmwelten angeschaut, wir haben uns aber auch Filmmonster angeschaut, da könnt ihr mal reinhören. Das ist so ein bisschen das unterhaltsamere Format. Aber wir reden eben auch manchmal über Einzelfilme, wie auch heute. Wir haben uns allerdings, wie gesagt, keinen aktuellen Release rausgesucht, sondern einen alten Schinken. Der wird ist dieses Jahr 30 Jahre alt geworden.
Tatsächlich, ja.
Exakt 30 Jahre, 1993 erschienen. Und ich würde ihn nicht als Klassiker bezeichnen, weil dazu ist er nicht genug in die Geschichte eingegangen.
Ich habe durch vieles wiedererkannt, also Anspielungen wiedererkannt von bei anderen Filmen, anderen Medien. Und auf einmal, ach, da kommt das her. Deswegen, also ein bisschen ist er schon ein Klassiker, würde ich sagen.
Da kommt das her oder adaptiert er einfach selbst viel?
Ich dachte, er adaptiert selbst viel. Kommt daher.
Okay.
Zumindest in einem Beispiel kann ich das auf jeden Fall sagen. Aber ja, aber jetzt ist nicht so Klassiker. Das
einfach
nicht.
Er ist einer, ich würde ihn eigentlich als 80er Jahre Actionfilm bezeichnen, der aber late to the game gekommen ist.
Also 1993
erschienen. Da war eigentlich die ganz große Phase der 80er Actionfilme schon vorbei, logischerweise. 80er
und
war
eine
ja
neue
auch vorbei.
Actionphase hat begonnen. Ja. Und da war noch dieser Film ein bisschen so ein Zwitterling, kann man glaube ich sagen.
Ja, ich glaube auch. Also er versucht beides irgendwie und es ist auch ein ganz großer Actionheld, spielt die Hauptrolle oder zwei, kann man eigentlich sagen.
Zwei, ja.
Nämlich Sylvester Stallone in der Protagonisten-Hauptrolle und in der, als Gegenspieler, als Antagonisten Wesley Snipes in, was heißt, in jungen Jahren. Ich glaube, Wesley, Stallone war kurz vor
seinem 40.
Kurz vor 50, nee, kurz vor dem 50. glaube ich sogar.
Ah, stimmt, kurz vor 50.
Kurz vor dem 50. aber noch fit, top in shape, wobei er jetzt auch für einen 70-Jährigen natürlich top in shape ist. Aber ja, mit was für einem Film? Ich habe schon gesagt, ich finde ihn furchtbar. Das wollte ich vorweg sagen. Weiß nicht,
ob das schon mal gut, weil ich finde ihn nicht furchtbar.
Okay, das ist gut. Da haben wir schon mal ein bisschen. Da können wir uns schon mal ganz gut aneinander reiben. Das ist schön. Und ihr könnt ihn auch schauen, das wollte ich, weil wir vergessen das nämlich am Ende immer, das vorwegzuschieben, wo man die Filme gucken kann. Er ist aktuell zu schauen auch im Prime, Amazon Prime im Abo. Also wenn ihr Amazon Prime-Kundin oder Kunde seid, dann könnt ihr ihn dort auch schauen im Moment.
Ja. Und wir glauben, wir müssen auch den Namen jetzt
sagen. Also die ja bei YouTube, die sehen ihn schon im Hintergrund, Demolition Man und der Untertitel im Deutschen, die Zukunft hat nur Platz für einen.
Damit oder ist der Platz, tatsächlich laut Wikipedia, aber ich muss ihn nochmal nachgucken, auch Demolition Man, ein eiskalter Bulle.
Oh, und es gibt auch das noch einen, auch und zwar diese anderen Untertitel, der härteste Cop des 21. Ja. Jahrhunderts und der brutalste Verbrecher des 21. Jahrhunderts.
Finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt.
Habe ich auch gesehen.
So, das erklärt eigentlich schon mal
den Plot. Eigentlich schon. Also wo in was für eine Zeit werden wir erstmal ganz am Anfang reingeschmissen? Nämlich eigentlich in
1996 werden wir reingeworfen. Also 3 Jahre später, wo der Film eigentlich erschienen ist. Zeigt uns aber nicht, ich denke mal nicht die tatsächliche, wie sie die Filmemacher sich das vorgestellt haben, 96, sondern die dystopische Version, wie die Zukunft aussehen könnte, nämlich dass 1996 in Demolition Man ist ein Drecksverbrechermoloch vor dem Herrn. Also wir starten auch in der tiefsten Nacht, wo die Kohlekraftwerke brennen, das Hollywood, also wir haben dann auch einen Shot über Los Angeles, also wir haben im Prinzip den Blade Runner Beginn, haben wir hier noch einmal rekreiert am Anfang des Films.
Nur nicht
wir
ganz halt so weit in der Zukunft sozusagen.
Tatsächlich nicht ganz so weit, aber die Idee ist das gleiche. Man sieht so eine Moloch von einer Stadt, wo das Verbrechen regiert, wo alles düster, dreckig, schmutzig aussieht. Also absolut keine Version der Zukunft, die irgendwie schön sein könnte. Aber es gibt natürlich viel Verbrechen, wie gesagt. Aber es gibt einen Mann, der sich gegen das Verbrechen auflehnt. Und das ist natürlich Sylvester Stallone, der hier Detective John Spartan spielt, der quasi zuerst schlägt und dann Fragen stellt. Da häufiger auch schon deswegen in Probleme gekommen ist, aber insgesamt doch der Hero of the Day ist. Natürlich darüber auch gerne mal die Legalitäten oder so die Möglichkeiten der Polizei ein bisschen dehnt, damit er das bekommt, was er will und er dann zum Helden wird. Und er, sein größter Widersacher, ist dann Wesley Snipes, der hier Simon Phoenix spielt. Der ist dann der krasse Verbrecher. Man könnte ihn so ein bisschen, er spielt es auch so ein bisschen wie den Joker, könnte man glaube ich sagen, wie den Jack Nicholson Joker aus dem ersten Batman. Könnte mir vorstellen, dass das durchaus vielleicht auch eine Inspirationsquelle war, halt so einen aufgedrehten, quirligen Verbrecher, der einfach Spaß an Gewalt und Mord hat. Wegen Gewalt und Mord.
Ja.
Also da gibt es keine tiefere Erklärung dafür. Mehr oder weniger, er ist einfach so. Und beide treffen halt aufeinander. Aber am Anfang des Films geht ein bisschen eine Rettungsaktion von John Spartan schief. Und beide, also sowohl Polizist als auch Verbrecher, werden verhaftet. Die genauen Gründe sind jetzt nicht so wichtig, aber man kann es, wie gesagt, sagen, es geht etwas schief.
Also John Spartan wird verhaftet, weil die Geiseln sterben sozusagen bei seinem Einsatz. Ja. Und deswegen wird er wegen, glaube ich, fahrlässiger Tötung ebenfalls für 46 Jahre oder so.
Genau, und weil wir hier in einer dystopischen Zukunft leben, heißt es, es gibt nicht einfach Gefängnis und man wird für ein paar
Jahre in der Zukunft.
Und da ist es nämlich krasser. Da wird man nämlich in eine Art Kyroschlaf gelegt. Das ist dann die Strafe. Und später erfahren wir noch, was noch hinzukommt, neben der Strafe, dass man 30 Jahre eingefroren wird und dann irgendwann in der Zukunft aufzuwachen, um nämlich resozialisiert zu werden. Das ist der eigentliche Gedanke. Und ja, dann sind wir 30 Jahre, 40 Jahre später, nämlich im Jahre 2032. Da sind einiges passiert und das Interessante ist, was Filme ja häufig, was zumindest den ersten ganz cleveren Twist fand im Film, das meiste ist es ja, wenn solche Geschichten passieren, dass man irgendwie von einer Utopie in eine Dystopie übergeht, also zumindest optisch, und hier ist es der umgekehrte Weg, da nehme ich das Jahr 2032 zumindest oberflächlich betrachtet, erstmal eine Utopie, alles ist wunderschön, alles sieht aus wie ein Apple Store, alles ist weiß, wunderschön, alles geputzt, es gibt eigentlich kein Verbrechen mehr, die Polizei langweilt sich, Aber aus irgendwelchen Gründen wird Simon Phoenix, also Wesley Snipes, entkommt aus seinem Kryo-Gefängnis und ist sozusagen auf freiem Fuß und kann natürlich sofort Schabernack anstellen und die Polizei, ja, ja, weil sozusagen wir in einem Staat leben, der kein Verbrechen mehr zulässt. Wir lernen auch, dass das letzte, der letzte Mord 2010 passiert ist, seitdem nicht mehr.
Vor dem großen Erdbeben.
Deswegen, wir haben auch ein bisschen, die Stadt ist ein bisschen anders. Und dadurch ist letztlich die Polizei total überfordert. Was soll sie tun? Sie kann diesem Verbrecher nicht mehr umgehen, weil sie hat auch quasi verlernt, Verbrecher-Ding fest zu machen. Und da kommt man natürlich auf die geniale Idee. Wir haben doch noch diesen Supercop, ja, aus dem 20. Jahrhundert, ja, den wir jetzt wieder auftauen. Und dann geht der Film so richtig los, wenn beide wieder aufeinandertreffen.
Und dann wird sich so gekloppt. Vielleicht den zweiten Teil der Geschichte heben wir uns vielleicht nochmal für gleich auf. Also sozusagen, wie ist diese Welt, in der wir gerade sind? Ja. Und gucken wir nochmal, was bis jetzt eigentlich so, ich sag mal, nicht nur auf der Bildebene, sondern auch so im, also auf einer Interpretationsebene vielleicht passiert ist. Ne? Also im Prinzip hat es dieses große, wie du schon gesagt hast, dieses große, diese großen Städte Santa Monica, Los Angeles und San Diego erwischt bei dem großen Erdbeben. 2011 war das, glaube ich. Ja. Und es gibt jetzt eben diese neue Stadt, die eine Art Garten Eden ist, kann man sagen. San Angeles, genau, also als Fusion von diesen Städten, San Angeles. Und und dort ist jetzt vermeintlich alles gut, ist es nicht, lernen wir auch. Aber wir merken das auch schon, dass da nicht alles gut, ja, ist.
Also da ist der Film, ja, man muss sagen, der Film ist auch natürlich für 90er Jahre, eigentlich 80er Jahre vom Spirit, ja, her Film, auch sehr in die Fresse, ja, die Message angeht.
Man gibt sich auch nicht mehr die Hand dort. Also ja, wir kriegen sozusagen eine Utopie erstmal auf der ersten Ebene geliefert, aber wir merken schon, oh, da stimmt was nicht. Ne? Man gibt sich nicht mehr die Hand, sondern man schlägt auch ein, indem man dann man macht die Handflächen, wie wenn man einschlägt, aber kommt nicht aneinander, berührt sich nicht, ja, und dann winkt man so, Scheibenwischen. Genau. So begrüßt man sich. Es wird kein Fleisch mehr gegessen. Alles ist nur noch vegetarisch. Die Kostüme, die Straßenoutfits, die Leute einmal haben, die interessieren, die erinnern so ein kleines bisschen an manche Star Trek-Welten, die sind so weit und
ist auch sehr asiatisch geprägt, genau. Also gerade auch japanisch, ja, mit so oder halt auch so Kimonos, buddhistisch, Kimono, ne? Auch ein bisschen, ja, buddhistisch, also man merkt auch wieder einen asiatischen Einfluss, hat sich hier durchgesetzt. Die Leute tragen auch diese Sandalen, diese japanischen Sandalen, ich weiß, die haben bestimmt auch einen speziellen Namen, wo dann so eine Holzfläche, wo man auf einer Holzfläche sich bewegt. Ja. Deswegen, und daneben ist auch Sex ist auch verboten, so wie, ja, jegliche, wie gesagt, Körperkontakt, also auch Küsse sind verboten. Und Schwangerschaften sind verboten, genau, also nur mit einer Lizenz.
Ja, und dann im Labor. Und tatsächlich, es wird auch kurz erwähnt, Abtreibungen sind verboten und da ergibt unser Intro wieder Sinn, Beleidigung. Also es hängen überall, wie bei 1984 im Prinzip, so kleine silberne Kästen an den Wänden in Räumen. Und immer wenn jemand flucht, da wird dann natürlich auch ein Gag draus gemacht. Also es ist nicht nur ein Actionfilm, es ist auch eine Komödie. Wenn einer flucht, und das passiert John Spartan eben ziemlich häufig, weil er eben ein, wie auch gesagt wird, Neandertaler aus einer anderen Zeit ist, dann druckt dieses Ding Knöllchen aus fürs, ja, Fluchen. Und er macht sich da immer Spaß drauf.
Das macht das Cine auch relativ straight durch. Das ist dann auch manchmal einfach nur im Hintergrund.
Genau, also, man hört dann im Hintergrund einfach so.
Und die wird gar nicht mehr drauf reagiert, was ich auch ganz, ganz cool finde, weil hätte man es jedes Mal in den Vordergrund gestellt, wäre es nicht mehr lustig gewesen. Und wenn, ja, man es irgendwann vergessen hätte, wäre es irgendwie auch schade gewesen, weil, ja, so ist die Welt eigentlich aufgebaut. Deswegen finde ich das zumindest auch ganz sehr nett umgesetzt. Auch eine ganz schöne Idee. Ja, ja, genau. So, Lukas.
Da sind wir. Wir haben vergessen, wir müssen, glaube ich, noch erzählen, also über die beiden Hauptfiguren, die freigelassen werden, hast du ja schon gesprochen. Mhm. Wir haben aber Sandra Bullock noch vergessen, die eine moderne Polizistin sozusagen spricht, Lieutenant Lenina Huxley, die da sehr, also die für mich eine sehr komische Rolle einnimmt. Sie erklärt natürlich, also sie wird sozusagen der Partner oder die Partnerin beziehungsweise von Sylvester Stallone, die ihn so ein bisschen an die Hand nimmt und ihm bestimmte Sachen zeigt, die aber sehr dämlich dargestellt wird. Also sie ist ein bisschen...
Nein, ich würde nicht dämlich, naiv.
Sie ist komplett naiv. Das stimmt, dämlich ist sie nicht, weil sie hat ja auch so diesen Moment, wenn es darum geht, den zu tracken, wo Wesley Snipes Charakter gerade hingeht, den sie dann relativ schnell wie soll ich sagen, relativ schnell
findet.
Sie hat ein Faible für so alte Sachen.
Also für das 20. Jahrhundert, also für das Zeitalter von Sylvester Stallone.
Und wir merken, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, wir merken, dass Wissen verloren gegangen ist über diese alte Zeit. Also es sind eigentlich nur in Anführungsstrichen, glaube ich, 36 Jahre, sind 36 Jahre, die vergangen sind. Das reicht eigentlich nicht aus. Überlegt mal, was vor 36 Jahren war. Vor 30 Jahren kam der Film raus, das heißt 1987 war das. Und wir kennen noch ziemlich viel. Also wir sind da natürlich deutlich später geboren, wie viele von euch sicherlich auch. Aber unsere Eltern haben da schon gelebt. Unsere Großeltern haben dort meistens gelebt. Vielleicht sogar die Urgroßeltern haben dort noch gelebt. Wir haben Erzählungen aus dieser Zeit. Also wir haben ein relativ genaues Bild von 1987. Wir haben auch noch Überbleibsel von 1987. Gebäude von 1987 existieren noch. Das ist dort alles nicht mehr der Fall. Also es muss dort an irgendeiner Stelle einen Schnitt gegeben haben, wo man bestimmte Sachen vergessen hat. Und sie hat das nur in ihrem Büro als verbotene Gegenstände, wird mal ganz kurz erwähnt, die hat sie dort hängen. Also es gab dort irgendwann einen Moment, an dem ganz viel von Vorwissen verloren gegangen ist. Und es gibt dann auch noch so eine Figur, einen ehemaligen Kollegen, der sich auch an John Spartan erinnert, die sich dann auch wie Männer begrüßen mit einem ordentlichen Handschlag. Den gibt's auch noch, und deswegen, und da bin ich schon bei einem Punkt, das ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn, warum das so ist. Es ist einfach Quatsch. Es gibt dort ältere Charaktere, wenn die nicht geblitzdingst worden sind, dann müssen die sich daran erinnern.
Ja gut, aber da wurde ich dann dem Film schon, der Film darf natürlich übertreiben. Das ein bisschen natürlich in dieser Dystopie, was ja nochmal eine andere Form der Dystopie ist, die wir hier natürlich eigentlich sehen, ja, weil das natürlich ein toller Überwachungsstaat ist, der seinen Mitbürgern genau vorgibt, was zu sagen, wo es auch, glaube ich, eigentlich eine dafür ist verboten, an die Vergangenheit zu denken. Und quasi, das ist quasi, da haben die Neandertaler gelebt, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und deswegen gibt es keine Erinnerungskultur, wie das stattgefunden hat, weil man wollte nicht daraus lernen, man hat das einfach abgeschnitten.
Das ist ja aber das Komische. Es gibt ja trotzdem eine Erinnerungskultur.
Genau, aber die wird unterdrückt.
Wird sie nicht. Wir sind ja sogar, wir haben eine ganz große Szene in einem Museum, wo sich die Kollegen Actionhelden Waffen beschaffen, weil die gibt es nur noch im Museum. Ja. Und dort wird das alles ausgestellt und die Leute gucken sich das an, aber nicht als Erinnerung, wie man es normalerweise macht, sondern es wird so getan, als würden die wie auf eine Zivilisation von vor 500 Jahren gucken. Das ergibt, also es hätte wahrscheinlich besser funktioniert, wenn man gesagt hätte, der Film spielt im Jahr 2500, wenn man einfach die Zeit ver... So, egal, aber ich will gar nicht zu tief jetzt in meine Wertung, sag ich mal, einsteigen. Wir müssen nämlich noch erklären, wir haben nämlich noch einen eigentlichen Bösewicht. Ein Bösewicht, über den wir sprechen müssen, nämlich den Chef von dem Ganzen. Oder beziehungsweise den Erfinder von
Bürgermeister
dem Ganzen.
Bürgermeister so ein bisschen, oder den, doch, ich glaube schon, sowas wie eine Art Bürgermeister oder der Politiker, der das Ganze leitet von, also San Angeles.
Dr. Raymond Cocteau, der auch das mit dem Kryo erfunden hat.
Genau. Und irgendwie so auch diese ganze Ideologie und die Politik und diesen Lebensweg sich ausgedacht hat, wo halt eben alles so, wo jeglicher... Eigentlich alles, was Spaß macht, verboten ist. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Also ein sehr heruntergefahrenes Leben, der diese halt eingeführt hat, um halt das Leben zu verbessern, weil halt irgendwie dann das 20. Jahrhundert uns gezeigt hat, so irgendwie, wie wir bisher gelebt haben, diese Freiheit, nur Freiheit und ich nehme mir einfach, weil ich der Stärkere bin, das funktioniert nicht mehr. Also müssen wir uns zurückfahren. Er hat sich das überlegt. Es kommt dann aber relativ schnell raus, dass er eben auch etwas mit dem mit der Befreiung von Simon Phoenix zu tun hat, weil es da eine kurzzeitige, er erhofft sich etwas von dieser Zusammenarbeit, weil es nämlich noch im Untergrund gibt es leider noch ein paar Menschen, die wollen nämlich nichts damit zu tun haben, mit diesem Lebensweg, die im Untergrund, in der Kanalisation sozusagen von San Angeles leben, die dann sozusagen so ein bisschen anarchisch aufgebaut sind. Da gibt es dann halt auch einen Redensführer, Edgar Friendly heißt der, und den möchte halt der Bürger Meister sozusagen um die Ecke bringen, und dazu, weil er dazu selber nicht in der Lage ist, hat er dann letztendlich Simon Phoenix wieder aus dem Kryo-Schlaf geholt. Das Ganze geht aber natürlich etwas schief und Simon Phoenix löst etwas mehr Gewalt aus als eigentlich gewollt. Deswegen haben wir dann hier sozusagen diese Konflikte dann. So, ist das, denkst du, das war jetzt erstmal alles erklärt?
Ich glaube, das ist, ja, ich glaube, die Baseline ist gesetzt. Wir haben noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die nebenbei mitlaufen. Ich finde, der Film gut macht, ist so diese Welt zu etablieren in bestimmten Szenen. Zum Beispiel, um zu zeigen, dass die Polizei nicht mehr einsatzfähig ist im Prinzip und eigentlich total Quatsch ist. Diese Szene, wo sie zum ersten Mal auf den Simon Phoenix, also Wesley Snipes, treffen und er und sozusagen mit so einem, es ist heute wäre es wahrscheinlich ein Tablet, aber man hat sich das dort dann vorgestellt wie so ein silbernen oder edelstahlfarbenen Kasten, der dann befragt wird, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und dann sagt der Kasten so, also die KI-Stimme im Prinzip, sagen Sie ihm, er soll sich auf den Boden legen und die Hände auf den Rücken machen. Und dann macht der Polizist es nach und Simon Phoenix macht das natürlich nicht. Und dann, was soll ich jetzt tun? Dann sagen sie, er soll sich auf den Boden legen und die Hände auf den Rücken machen oder sonst. Und dann macht er das und er macht es natürlich trotzdem nicht. So, und also diese Gesellschaft hat offenbar einfach verlernt, mit Gewalt umzugehen, mit...
Es ist ja trotzdem Gewalt.
Mit körperlicher Gewalt.
Mit körperlicher Gewalt können sie nicht mehr umgehen, aber es gibt ja ganz extreme psychische Gewalt oder Unterdrückung, aber halt ohne, dass man einen Schlagstock erheben muss.
Genau. Und wir merken immer so ein bisschen, wie das natürlich unser Protagonist sieht. So, und der soll, ist meine Mutmaßung im Film, auch so die Art des, so der Amerikaner. Der Amerikaner mit seinem typischen Freiheitsgedanken ist unser John Spartan.
Ja, er heißt auch John Spartan schließlich. Also so viel amerikanischer geht's auch nicht mehr. Ja. Übrigens, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das so ist, aber ich glaube, gewisse Videospielentwickler haben sich daran auch ein Beispiel genommen, weil Halo, die Videospielreihe Halo, da ist ja der Master Chief, der Hauptcharakter, der heißt John mit Vornamen. Und er ist ein Spartan-Soldat. er hat auch die sind so eine geklonten Supersoldaten und die haben dann auch so eine Visionsnummer und das ist die 117. Und im Film ist tatsächlich auch John Spartan im Nakuru-Kammer 117. Also ich glaube, da gibt es zum Beispiel das die Fans gewesen.
Wobei ich da auch nicht genau weiß, ob das auf dem Film, weil der Film nimmt sich ja sehr, sehr eine Buchvorlage als sag ich mal lose Inspirationsquelle, und zwar den von Aldous Huxley,
Brave New World,
den Roman, also ganz viele Science Fiction
auch halt auch andere Action Stars werden angesprochen, also Arnold Schwarzenegger, der hier Präsident war in dieser Variante, als auch Jackie Chan wird einmal erwähnt, und es ist auch, ich finde auch die Einstellung, wo Sylvester Stallone aus dem Kyroschlaf kommt und dann so halt nackt quasi auf diesem
Terminator
aufwächst, in total an Terminator. Ja. Auch der Beginn, diese Dystopie von Los Angeles 1996, da könntest du im Prinzip auch einen Terminator durchlaufen lassen. Und diese 1991 kam Terminator 2, war sicherlich total präsent, dieser Film. Und da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass die hier Elemente mitgenommen haben. Und halt, wie gesagt, auch Arnold Schwarzenegger direkt erwähnen als ein Schauspieler.
Und ich glaube, das soll laut Trivia ein persönlicher kleiner Angriff sein.
Ich glaube, zumindest oberflächlich verstehen die ja sicher ganz gut.
Ja.
Ich glaube, die haben auch ganz gut davon profitiert, dass sie die beiden größten Actionstars der 80er Jahre waren. Und halt in einem anderen Schwarzenegger-Film, und zwar war das der von, das war dieser, der auch so auch witzig gemacht ist, Last Action Hero, genau, von Arnold Schwarzenegger, was auch so ein postmoderner Film ist, der sehr viel mit, er weiß, dass er ein Film ist und er weiß um die Klischees und spricht das direkt an, so was Marvel heutzutage sehr häufig macht, das hat damals auch schon angefangen, und da wird halt Sylvester Stallone auch schon erwähnt, und da ist quasi dieser Film sozusagen die Rückkehr, wo man dann, oder halt jetzt was, wo dann Sylvester Stallone dann ebenfalls so eine kleine Begrüßung quasi im Drehbuch macht.
Wir haben sonst auch noch andere Zitate. Ne? Er spricht ja, glaube ich, wenn die Waffen aus dem Museum holen, nimmt er sich ja auch eine Waffe von einem. Sagt so, entschuldige, also Sylvester Stallone sagt selbst, entschuldige Rambo, ich muss mir die mal kurz ausleihen oder so. Er spielt schon auch mit vielen Zitaten. Wollen wir verraten noch, bevor wir in die Wertung kommen oder Interpretation, wie er ausgeht?
Ist das jetzt so? Ich meine, ich glaube, damit kommst du sicherlich auch schon in die Wertung, weil du das...
Ja, genau, dann lass es uns für die Wertung aufschieben. Also du hast gesagt, du findest ihn gar nicht so schlecht, sollen wir mit dem Guten anfangen? Dann fang doch mal mit dem Guten an.
Also ich finde an sich diese, wie gesagt, hatten wir auch schon erwähnt, diese Version der Zukunft, also der von 1932, finde ich eine sehr spannende Lage, weil, wie gesagt, der Film ist sehr haut drauf, damit muss man erstmal ein bisschen klarkommen oder halt nicht erstmal ein bisschen reinkommen, dass es jetzt kein feinfühliger, subtiler Film ist. Ich finde aber trotzdem, da sind viele, viele coole Ideen drin, auch zum Beispiel, dass die Leute in dieser Version, es keine Musik an sich mehr gibt, die man hört, oder Radiosendungen, und dass man dort Musik hört, sondern man hört sich dann alte Werbejingles an, und das ist quasi die Musik, die man hört. Also das ist ja auch die totale Durchkommerzialisierung. Also der Kommerz hat nochmal auf eine ganz andere Art und Weise hier beherrscht das Leben. Die Leute, also um auch nochmal zu zeigen, diese Leute sind gelangweilt, also von diesem Überwachungsstaat, weil quasi alles, wie ich gesagt habe, alles, was Spaß macht, wurde verbannt, deswegen auch, wie die Leute dann letztendlich dann auch Sex haben, zwar körperlos, wo sich dann so ein VR-Gerät auf den Kopf setzen, wo man auch sagen kann, auch recht schon gut in die Zukunft geblickt, weil so weit ist das vielleicht gar nicht von einigen, von tatsächlichen Varianten, wie wir heute auch man Sex haben kann, finde ich deswegen auch eine sehr spannende Beobachtung, dass sich hier da auch zwei Leute einfach gegenüberstehen, recht steril und sich dann so ein VR-Headset draufsetzen und dann irgendwie Sex haben.
Flüssigkeitsaustausch ist verboten.
Weil Flüssigkeitsaustausch, wie gesagt, verboten ist. Dann halt auch, was der Film auch so im Hintergrund auch kurz erklärt, dass dann, wie wenn die Leute in den Kyroschlaf gelegt werden sollen, dass auch ihre Persönlichkeit geändert werden soll. Und diese Resozialisierung eben nicht nur, dass man irgendwie mit Leuten spricht, sondern dass es da wirklich mit irgendwelchen Technik, also die erklären es auch nicht groß, aber es ist mit irgendwelchen Technik-Dingern wird irgendwas im Gehirn verändert.
An Matrix denken, wo sie die Kampfkunst und so weiter reinlädt
genau.
In den Kopf.
Was da im Matrix eher positiv dargestellt ist, wird hier eher negativ, dass die Leute dann wirklich im Kyroschlaf verändert werden und Sylvester Stallone auf einmal zum Beispiel ganz gut häkeln kann, weil ihm das sozusagen dann
das in seiner... Das fand ich zum Beispiel ziemlich witzig, wo er dann einfach...
Sozialisierung helfen soll, dass er auf einmal häkeln kann und dass er auf einmal Bock darauf hat und auf einmal innerhalb eines Nachts einen ganzen Pullover häkeln kann. Das ist auch eine ganz schöne Idee und halt auch gerade diese Art, wie halt auch gerade die Sprache kontrolliert wird, ne? Wie halt immer das durchgezogen wird, dass nicht geflucht werden darf und sonst jedes Mal so ein Strafzettel du bekommst. Deswegen finde ich das eigentlich, diese Variante der Zukunft, und ich habe irgendwie auch gelesen, dass dann gerade während der Corona-Zeit dieser Film auch nochmal einen ordentlichen Schub bekommen hat, weil das dann mit diesem Kontaktlosen auch nochmal eine besondere Brisanz bekommen hat. Deswegen fand ich den Film tatsächlich eigentlich gar nicht verkehrt. Und ich finde auch die Inszenierung der Action ist ja typisch Ende 80er, 90er, wo sehr viel noch mit Sets gearbeitet ist, wo dann halt Sets explodieren und halt diese Sparkles. Die sind natürlich auch fake, das siehst du auch. Ja. Dass irgendwie, wenn dann eine Granate fliegt, dass dann irgendein Pyrotechniker sich vorher was überlegt hat und dann sparkelt das so schön. Das hat natürlich auch ein bisschen fakey Look, aber irgendwie ist das auch schön, diese übertriebenen, sündhaft teuren Blockbuster, wie die halt damals gemacht wurden. Das ist halt anders, als wie es heute entsteht. Deswegen ist es auch, finde ich, immer wieder ganz schön, die auch zu sehen. Deswegen, ich hatte eigentlich insgesamt doch, auch wenn der Film jetzt nicht einem so die krasse Erkenntnis, aber es gibt doch unter der Haube dann doch wieder immer wieder interessante Aspekte. Auch gerade, dass halt diese Gesellschaft trotzdem eine total gewalttätige Gesellschaft ist, aber halt nicht auf der körperlichen Ebene, sondern eben diese Gewalt von diesem Regime auf eine ganz andere Art funktioniert. Und das finde ich irgendwie dann doch eine ganz spannende Auseinandersetzung, gerade wenn man natürlich den Gegenpol hat, weil natürlich dann die beiden Actionstars kommen und das wieder auf die körperliche Ebene haben. Am Ende geht der Film natürlich so darum, na, wie lösen wir das Ganze jetzt? Treffen wir uns nicht in der Mitte. Das ist natürlich wieder so das Einfachste, wie man es machen kann. Hey, es gibt einmal diese Zukunftsvariante, wo alles kontrolliert wird, alles ist langweilig, aber die Leute töten sich auch nicht mehr. Dann gibt's die Variante von 1996, das letztendlich, wo alle sich umgebracht haben, alle hatten es war aufregend und so, aber alle haben sie ja umgebracht. Was machen wir jetzt? Wollen wir uns nicht in der Mitte treffen? Ihr kriegt das schon hin. Aber irgendwie, ich denke mir auch, ja, der Film hat für mich nicht den Anspruch, da jetzt irgendwie eine clevere Lösung zu finden. Und ich finde das jetzt nicht so, kann man auch schon mit dem Film so rausgehen, hey, ihr kriegt das schon irgendwie raus, vielleicht treffen wir uns irgendwie in der Mitte.
Ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen anders aufgefasst und zwar nicht als Statement so, wir nehmen diese beiden Extreme, einmal dieses brutale Schlimme und einmal dieses diktatorische. Ich würde fast sagen, es ist ja nicht irgendwie, sie sagen mehrfach, dass es faschistisch ist.
Sagen sie das?
Ja, sie sagen tatsächlich, er sagt es zweimal oder so.
Okay. Also man sieht es nur an der Polizeiuniform, die wirkt sehr wie eine SS-Uniform. Also wenn sie so eine Mäntel anhaben tatsächlich, dann muss ich sofort daran denken.
Das stimmt.
Aber ansonsten, es erfüllt, glaube ich, nicht alle wirklich Merkmale des Faschismus. Nee, aber es geht zumindest, es ist eine Diktatur, das kann man
sagen. Ja, ja.
Schon sagen.
Wobei ich eher fand, dass es so ein bisschen sektenmäßig ist. Also wie so eine Sekte, die sich um diesen
religiös schon auch aufgehört.
Genau, um diesen Dr. Cocteau drumrum spinnt. Allerdings, und da fand ich es dann wieder nicht so, wie du gesagt hast, mit dem der Mittelweg, sondern es sagt eher aus, so wie es jetzt ist, und zwar mit jetzt meine ich der Punkt 1993, in dem Amerika, sag ich mal, wo vielleicht auch das Gefühl war, würde ich jetzt unterstellen, den Kalten Krieg gewonnen zu haben, der große Feind, die Sowjetunion ist gerade zusammengebrochen, wir haben das beste System und dafür ist dieser Film ein großes Plädoyer, würde ich, also so habe ich es zumindest empfunden, ein flammendes Plädoyer für diesen Neoliberalismus, für dieses ich will aber mein T-Bone-Steak essen, und das sagt er ja sogar, glaube ich, ein Zitat der der Untergrund Leader, der eigentlich gar kein Leader sein will, sondern einfach nur ein normaler Typ sein will, das wird auch gesagt, der einfach mal rauchen will, der auch mal was trinken will und ich werde mir mein Leben doch nicht kaputt machen lassen von irgendjemandem, der mir sagt, ich soll jetzt nur noch vegetarisch essen und was weiß ich, will mein SUV fahren. So.
Das sagt er natürlich nicht im Film, aber so kann man es natürlich weiter drehen.
Ja. Und da kommen wir genau in das, also zu dem Punkt oder zu dem großen Problem, das ich mit diesem Film hatte, weil er fantasiert eine woke Welt herbei. Das konnte man 1993 vielleicht auch gar nicht wissen, dass 2023 das eine große Debatte oder auch Scheindebatte in vielen sein soll. Ne? Also im Prinzip kann man sagen, diese Dystopie, die da gezeigt wird im Film, das ist eine ganz große woke Gesellschaft, die Cancel Culture kultiviert hat und in der man ja gar nichts mehr darf.
Ja. Es gibt sicherlich einige rechte Kulturkämpfer heute, wenn sie sich diesen Film angucken würden, die sagen, genau davor warne ich.
Soll ich dir was sagen?
Die gibt's.
Und ich habe sie gefunden. Und ich musste gar nicht lang suchen und habe einfach mal in die Google-Bewertungen zu dem Film reingeschaut.
Und wahrscheinlich einfach nach Woke suchen. Und
dann, genau. Also nicht mal, du musst immer nach Woke suchen, sondern die ersten Bewertungen zu dem Film. Die 5-Sterne-Bewertungen sind das nämlich. Mhm. Da mag man sagen, was man will, aber dieser Film ist in meinen Augen ein zu Unrecht verkannter Ausblick in die Zukunft. Hier werden Menschen in einer Form beeinflusst, die wir schon heute beobachten können. Die Esskultur, der Big Brother, Individualverkehr als Ergebnis dessen, was VW seit Jahrzehnten minutiös plant, die Erkenntnis, dass alles Leben eigentlich nur Erinnerung ist, sowie die Möglichkeit, eben diese Erinnerung zu beherrschen. Menschen im Untergrund, die einfach nur leben wollen. Bla bla bla.
Wo das ja noch nicht...
Da ist also, auch manches richtig, aber es geht so weiter. Dieser Film hat so recht. Alle Meinungen abseits von LGBTQ, One World und Feminismus werden nicht mehr akzeptiert. Oder mittlerweile ist der Film visionär geworden. Man darf immer weniger sagen und schreiben, ohne gleich Besuch von der Polizei oder Ähnlichem zu bekommen. Wird bestimmt in der heutigen Zeit bald verboten werden.
Mhm. Jo. Ja, also er ist für diese Interpretation auf jeden Fall offen. Ich würde das dem Film nicht so sehr vorwerfen und ich glaube, ich würde auch sagen, eigentlich davor will er jetzt nicht explizit warnen. Ich glaube, er hat auf jeden Fall mit Sylvester Stallone und mit dem Untergrundkämpfer mit seiner kurzen Rede, wo er kurz sagt, was er eigentlich will und dass er sich für die Freiheit einsetzt und dass natürlich die amerikanische Interpretation, was Freiheit zu sein hat, natürlich sich da in ein Feld begibt, wo man sagt, da wird einfach das, wie es wieder sein soll. So, wir müssen wieder nach 1993 zurückkehren. Aber ich glaube, einerseits dadurch, dass 1993 schon als Moloch dargestellt wird, ist der Film jetzt nicht so, so genau so müssen, was wir da haben.
1996 wird als Moloch dargestellt, wo es eben Krieg und so weiter, also in Amerika und so weiter geht.
Genau, aber es ist ja letztlich da die Zeit, woher der Film kommt. Oder das ist letztlich ja auch die Zeit, woher Sylvester Stallone kommt, wo er zum Helden geworden ist. Deswegen glaube ich, er ist verklärt jetzt für mich nicht ganz so stark, aber ich sehe auf jeden Fall dein Punkt, dass das dafür offen sein kann. Und aber ich würde es, ja.
Soll ich dir noch was sagen, was Sylvester Stallone zuletzt auf Instagram geteilt hat?
Was hat er geteilt?
Noch gar nicht so lange her. Wir können es ja auch mal dann einblenden, auf YouTube und verlinken sowieso eher einen Post, wo man einen Ausschnitt aus dem Film sieht mit diesen Maschinen, die eben die Knöllchen drücken. Und darunter geschrieben, dass dieser Film eigentlich verkannt wurde 1993 von den Kritikerinnen und Kritikern und dass er eigentlich viel mehr verdient hätte und mit der Unternotiz and the writers were way ahead of their time. Mhm. Also ja. die Schreiberinnen und Schreiber waren ihrer Zeit voraus. Und ich will es ihm nicht nur unterstellen, aber ich habe den Eindruck, er schlägt genau in diese Kerbe und versucht da so ein paar rechte Kulturkämpfer abzuholen.
Aber ich finde ja auch gerade, also man kann ja auch das Argument bringen, genau, es passiert ja auch auf rechter Seite eigentlich am meisten, da passiert natürlich am meisten Sprachpolitik, weil Gendern verboten wird zum Beispiel. Zum Beispiel in Sachsen schon mehrmals passiert, dass gewisse Institutionen nicht mehr gendern dürfen, dass zumindest schon Gesetze oder zumindest Vorgaben erlassen wurden, wie konform, verfassungskonform die Nummer sind, können wir da hinstellen, als auch rechte Kulturkämpfe, welche Filme man noch gucken darf, welche nicht, welche wo zum Canceln aufgerufen wird von rechter Seite. Wir hatten da auch schon Beispiele, wie gesagt, Barbie-Film war einer, wo es nicht so gut funktioniert hat. Es gab auch diesen einen Netflix-Film, und den hatten wir auch mal gesprochen, wo so Kinder dargestellt werden, die aus so einem migrantischen Milieu kommen und die dann halt gewisse Tänze vorführen, die sehr körperlich sind und da wurde dem Film direkt Pädophilie vorgeschrieben, obwohl der gar nicht so ist, aber da gab es eine riesige, gerade in den USA, eine riesige rechte Empörungswelle. Mhm. Genauso kannst du den Film auch interpretieren, dass es natürlich diese Diskussionen gibt und natürlich diese Tendenzen von jeglicher Seite damit umzugehen und dass das natürlich schon ein Aspekt ist, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit Filmen um, die noch älter sind, wo gewisse Rassismen vorkommen oder Sexismus. Können wir das noch zulassen? Braucht es Trigger-Hinweise dafür? Braucht es Einordnungen davor, wie es gewisse große Verlage und Produktionsstudios machen? Ist das jetzt schon eine Art von Zensur? Ich würde sagen, nein, auf keinen Fall. Aber die Diskussion kann man ja stellen. Und dieser Film zeigt quasi die Variante da, wenn wir es total übertreiben würden. Das ist natürlich, Das spielt natürlich leider, muss man sagen, leider natürlich in rechte Diskurs ein, weil das natürlich rechte Leute das linken Leuten vorwerfen. Oder einfach nur, wenn man sagt, hey, das war nicht cool von dir, hey, dieser Film ist ganz schön gealtert in dieser Aussage und schon, du willst ihn kennenlernen. Das ist natürlich Quatsch. Ja, ja. Wir diskutieren ihn einfach. Und das, deswegen würde ich dem Film das nicht so sehr vorwerfen lassen, weil man kann natürlich diese Zukunftsversion erstellen und die diskutieren und sich da viel überlegen, wie würde sowas aussehen, wenn wir so stark das Sprechen kontrollieren würden.
Ja, also ich will auch das dem Film nicht nur vorwerfen, weil du kannst ja auch nicht 1993 schon alles vorwegsehen. Ne? Das wäre wie.
Ich würde sagen, auch heute ist der noch dann dadurch aktueller natürlich geworden.
Das wäre wie Matrix vorzuwerfen, dass die dieses rechte Narrativ mit dem Blue Pillen, Red Pillen irgendwie sich zunutzen, was natürlich nicht der Fall ist.
Was natürlich auch Quatsch
ist, absolut, trotzdem, und deswegen finde ich es gut, dass wir da unterschiedliche Meinungen dazu haben, weil das sind zwei Deutungsmöglichkeiten. Und auf mich hat er halt gestern so gewirkt, als ich ihn geschaut habe. Mal abgesehen davon, dass ich im zweiten Drittel eingeschlafen bin, das ist lange nicht passiert. Also ich fand ihn auch wirklich nicht so unterhaltsam. Die Action ist gut, da stimme ich dir voll zu. Ich mag das auch total gerne. Also 80er Jahre Action, damit kriegst du mich auch. Aber der Film hat mich einfach nicht gekriegt. Ja. Das war irgendwie komisch. Und ich muss auch sagen, ich habe viel ausgehalten, auch viel Stallone ausgehalten, weil ich ihn eigentlich gerne auf der Leinwand sehe.
Auch wenn ich immer wieder merke, wenn ich ihn auch dann sehe, auch in seiner Primetime eigentlich, das war auch ist eigentlich auch kein guter Schauspieler.
Nee, wirklich. Also ich gucke es trotzdem gern.
Ich gucke es mir auch trotzdem gerne an. Der ist immer wirklich so, ich weiß nicht, kann ich gar nicht darstellen. Er ist halt wirklich so wie, als ob er irgendwann mal einen Schauspielkurs hatte oder so und davon noch zehrt bis heute. Er hat gar kein Feingefühl oder so. Das macht natürlich auch seinen Charme aus und er hat ja auf jeden Fall eine Präsenz. Deswegen ist das auch schon okay. Aber ich merke das auch gerade auch, am Anfang hatte ich auch ein bisschen Schwierigkeiten durchaus gehabt mit dem Drehbuch, weil das war schon sehr unsubtil, sehr mit dem Vorschlag kam, aber dann hey, John, das ist doch dein ärgster Widersacher hier, oder? Der hat doch schon 3000 Menschen umgebracht. Ich glaube, du musst ihn jetzt retten. Du hast nicht original keinen Dialog, aber so hören die sich am Anfang an und die sind nicht sehr feinfühlig in ihrer Art und Weise, wie sie die Dialoge gestalten. Deswegen musste ich da erstmal ein bisschen reinkommen. Ich fand das dann später, hat es auch irgendwie gepasst zu dieser Welt, dass sie so alles Offensichtliche auch anspricht oder das meiste anspricht. Aber ja, deswegen, der ist jetzt durchaus jetzt nicht der so eine mega Geheimtipp, aber trotzdem ganz schön, weil ich hatte tatsächlich, wo du mir den angesprochen hast, in meinem Kopf tatsächlich hatte, ich gibt so ein paar Sylvester Stallone-Filme, die in meinem Kopf irgendwie so zu einem vermischt sind, wo die ich auch zum Teil gesehen habe.
Das liegt auch in
Sylvester Stallone ein bisschen, weil ich habe tatsächlich The Demolition Man, ich habe den auch zum ersten Mal jetzt gesehen, aber ich habe den trotzdem irgendwie immer in meinem Kopf mit Judge Dredd vermixt, weil das auch
eine Zukunft. Die sind auch relativ ähnlich auch.
Und mit Daylight aus irgendeinem Grund. Da muss ich jetzt auch extra den Titel nachgucken. Da ist Sylvester Stallone irgendwie ein Feuerwehrmann, das ist ein Katastrophenfilm, wo dann in New Yorker Tunnel irgendein Unglück passiert und er den irgendwie rettet. Aber irgendwie in meinem Kopf war das ein Film. Aber glücklich kann ich zumindest diese einen Bilder schon mal zu dem einen Film dazu ziehen. Deswegen vielen Dank dafür schon mal. Ist mir das schon mal klar geworden. Ich habe diese drei Filme auf jeden Fall immer irgendwie miteinander vermixt. Und tatsächlich, wie gesagt, ich glaube, der Film ist schon teilweise ein bisschen kultig. Wie gesagt, man hat es eben bei Videospielen nicht nur bei Halo höchstwahrscheinlich gesehen, dass die Entwickler Fans davon waren. Auch dieser Muschelgag, dass nämlich kein Klopapier mehr in dieser Zukunftsversion benutzt wird, sondern aus irgendwelchen Gründen drei Muscheln sich auf der Toilette befinden und man damit irgendwas macht. Das wird nie aufgeklärt, was man damit macht, aber.
Weil Stallone weiß das auch nicht und darüber wird sich lustig gemacht. Du weißt nicht, was man mit den drei Muscheln macht.
Ja. Und das war tatsächlich in Cyberpunk 2077, als auch in Deus Ex Human Revolution, sind auch Cyberpunk-Zukunftsvarianten und da findet man jeweils in Toiletten drei Muscheln. Und da habe ich jetzt, daher kommt das. deswegen so ein bisschen, also es hat durchaus seine Fans, dieser Film.
Ja. Verstehe ich. Ein bisschen Trivia gab es noch zu erwähnen, nämlich sollte eigentlich gar nicht Sylvester Stallone spielen und auch Wesley Snipes sollte nicht spielen, sondern wie ich gelesen habe, war das Traumvorstellerpärchen sozusagen, wäre Steven Seagal und Jean-Claude Van Damme gewesen. Und es wollte aber niemand von den beiden der Böse sein. Deswegen wurde es dann nicht.
Jackie Chan sollte es eigentlich ja auch
werden. Jackie Chan wäre für Stallone, glaube ich, der Lieblingsbösewicht gewesen, irgendwie so. Und Jackie Chan aber gesagt, er will keine Bösewichte spielen. Das Titellied, Demolition Man, das es auch heißt, ist von Sting gesungen.
Aber schon davor, also von 1981.
Ja, er hat einen alten Police-Hit wieder aufleben lassen. Und Sandra Bullock hat eine goldene Himbeere bekommen für die schlechteste Nebenrolle.
Wie krass. Also ja, da muss ich auch sagen, da war auch, wo sie am Anfang so den ersten Dialog in einem Auto hat, wo sie sagt, mir ist so langweilig, wo er quasi ihr gesamter Charakter kurz vorgestellt wird, ihr ist langweilig, weil und sie ist immer noch 20. Jahrhundert fasziniert. Das ist auch so in die Fresse präsentiert und auch so als ob
sie
man...
Konnte da auch, sie kann da, glaube ich, auch gar nicht keine so viel dafür, weil es ist einfach schlechtes Bad Writing.
Ja, aber einerseits diese Zukunft ist natürlich auch super oberflächlich, deswegen so wirken dieser Charaktere so ein bisschen oberflächlich. Und für mich hat sie diese Rolle dann schon irgendwie getroffen, aber ich kann das verstehen, dass sie so ein bisschen, das wirkt nicht natürlich, das wirkt unnatürlich, wie sie das vorträgt. Ja. Weil sie hat gesagt, mir ist so langweilig, ich wünschte mal, es würde hier etwas mal passieren. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, das war wirklich auch gewollt, dieser Stil. Ich habe mich auch irgendwann dran gewöhnt, deswegen fand ich es eigentlich auch nicht so ganz, ganz verkehrt. Aber ja. Ja, das ist sowas, was die Goldene Himbeere gerne mal dann auszeichnet.
Und das Letzte, Es ist ja so, du hast auch von Kommerzialisierung in dieser Welt gesprochen und das gab wohl, und das wird nur kurz erwähnt, es gab wohl
Franchise Wars
und als Sieger hervorgegangen aus den großen Franchise Wars ist, zumindest in den internationalen Versionen des Films, Pizza Hut. Das ist nämlich die einzige, alle Restaurants gehören zu Pizza Hut. Und wir sehen auch Pizza Hut Logos und so weiter und wir essen, es wird auch dann bei Pizza Hut gegessen, aber in der amerikanischen Originalvariante ist es nicht Pizza Hut. Man sieht das tatsächlich auch an einer Stelle des Films in der Spiegelung. Es ist nämlich eigentlich Taco Bell. Ja. Das ist aber international gar nicht so bekannt.
Ja, ist aber der gleiche Konzern. Also die gehören zusammen. Deswegen ist das relativ egal gewesen. Aber man hat es quasi aus Bekanntheitsgründen in Europa
Pizza Hut
genannt. Lustig, hast du es auf Deutsch oder auf Englisch geschaut?
Ich habe es auf Deutsch geschaut.
Ich habe es auf Englisch geschaut.
Das sagt man auch Pizza Hut übrigens.
und da ist tatsächlich lustig, da haben sie es auch für die europäische Variante umgeändert, haben es aber neu synchronisiert und richtig schlecht. Dann ist wirklich, und wir gehen jetzt dazu, Pizza Hut.
Oh Gott.
Und dann geht's weiter. Okay. Also die haben nicht den ganzen Satz, also zumindest ich glaube, da so ist rausgehört, nicht den ganzen Satz oder die ganze Stelle aufgenommen, sondern wirklich nur das Wort Pizza Hut, also von Taco Bell auf Pizza Hut geändert. Und das ist einfach, warum ist das nicht mehr lippensynchron, warum wird das auf einmal so aufgesetzt?
Oh.
Und da hat man richtig gemerkt, dass die das das ist irgendwie noch kurz vor halb zehn oder so noch mal kurz schnell eingesprochen.
Ins iPhone eingesprochen und geschickt. Schick uns.
Also ins Nokia damals.
Ja, oder
Da haben wir gesagt, ein bisschen schade, weil die haben sich ja schon die Mühe gemacht, irgendwie da das mit CGI vielleicht damals dann neu, zumindest die Plakate ja umgeändert.
Ja, die haben es wohl am Computer gemacht, aber es gab ja nur zwei Szenen, wo man das so leuchtet. Es war relativ easy dann, glaube ich.
Deswegen ein bisschen schade, dass sie da für die neue Synchronisierung da sich gar keine Mühe mitgegeben haben. Aber gut, das war dann so ein kurzer Raus. Ich habe mir irgendwie auch gedacht, die haben das, glaube ich, geändert. aber gut, auch ganz interessant.
Ja. Haben wir noch was zu dem Film?
Also würdest du auch trotzdem sagen, mal reingucken, wenn ihr irgendwas mit Actionfilmen der alten Schule was anfangen könnt? Oder würdest du sagen, du bist jetzt kein Fan davon gewesen? Lohnt sich auch eigentlich nicht mal so aus historischen Gründen, wenn man den noch nie gesehen hat?
Naja, also aus historischen Gründen lohnt sich ja fast jeder Film.
Gut, das kann man natürlich, ja.
Also wenn man wirklich Bock auf einen guten Actionfilm aus den 80ern hat, dann...
oder aus den 90ern.
Oder aus den 90ern, dann gibt es andere, die man gucken sollte. Also dann empfehle ich wirklich, wenn man den noch nicht gesehen hat, den ersten Rambo zu schauen.
Terminator 2.
Das sind wirklich, wirklich gute Filme auch. Wenn man die natürlich alle schon gesehen hat, dann kann man sich den durchaus mal anschauen. Ich finde aber, er hat mich aufgeregt, aber negativ aufgeregt. Mhm. Und wenn man sich wenn man auch einen blöden Film gucken will, aus den 80ern, Actionfilm, der aber noch mehr Aufregerpotenzial sozusagen hergibt, dann finde ich, kann man sich auch irgendwas von Chuck Norris angucken. Mhm. Also dann finde ich beispielsweise Delta Force ein ganz heißer Tipp.
Aber ich finde, aber man zählt dazu in den Diskussionen, dass man den Film auch anders auffassen kann. Er lädt ja auch durchaus so Diskussionen ein, weil, wie gesagt, weil er eigentlich super aktuell ist in dieser Variante, wie er, was er, wie sie die Zukunft aussieht und dass da genau darüber gestritten wird. Ja. Man kann natürlich sagen, das wird von solchen dummen Leuten wird darüber gestritten, das lohnt sich eigentlich gar nicht.
Nee, das stimmt, aber ich kann ihn, wie gesagt, nicht nur deswegen, wenn es nur das wäre, dann würde ich sagen, guckt ihn euch an, um diese Diskussion, um euch ein eigenes Urteil natürlich zu bilden, aber ich fand ihn auch langweilig, ich bin dabei eingeschlafen. Ich kann ihn wirklich nicht guten Gewissens empfehlen.
Okay. Ich sage, guckt euch trotzdem an. Diskutiert darüber, streitet darüber. Wie gesagt, ich glaube, er ist auch klüger als sein Hauptdarsteller. Muss man leider dann sagen, wenn Sylvester Stallone selber das wahrscheinlich dann eher in die konservative Richtung das Ganze interpretiert. Schade. Aber gut, verwundert mich auch nicht. Aber ich finde trotzdem eigentlich einen sehenswerten Film insgesamt. Auch interessant, dass es auch der einzige Film ist von Marco Brambilla, der den Film inszeniert hat. Also der hat irgendwie vor allen Dingen so eher Museumsrichtung und so Bildinstallation gemacht. Und jetzt nicht wirklich was viel für einen Film gemacht hat. Also er hat, das ist noch 2006, hat er noch bei einer Kurzfilmsammlung hat er einen Kurzfilm beigesteuert. Aber ansonsten ist das tatsächlich sein einziger großer Film. Deswegen auch ganz interessant. Das war wahrscheinlich dann nicht die beste Erfahrung, vielleicht. Oder es war einfach nicht seins. Aber ja, deswegen trotzdem vielleicht eine kleine Empfehlung.
Mhm. Ja. Gut. Was gab es sonst noch?
Es gab eine große Neuigkeit.
Nämlich die Streiks, ein Teil des Streiks sozusagen in den USA, in Hollywood, endet. Kann man, glaube ich, schon sagen,
also
heute.
Die Drehbuchautoren und Autorinnen haben sich jetzt erstmal, so wie es aussieht, ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig unterschrieben, aber.
Genau, der Vorstand der Writers Guild hat dem Vorschlag sozusagen oder der Einigung zugestimmt. Ja. Seit 5 Monaten wird ja in den USA gestreikt. Wir haben das ja auch immer wieder begleitet und darüber berichtet. Es wurde sich dann wir zeichnen, kurzer Transparenzhinweis, wir zeichnen am Mittwoch, den 27. September auf. Das heißt, wenn ihr die Folge ganz frisch am Sonntag hört, dann ist es wahrscheinlich schon weitergegangen. Aber aus unserer Sicht jetzt sozusagen steht dieser Annahme nicht mehr viel im Weg. Ich glaube, die Mitglieder müssen noch abstimmen. Also die 11.000 Mitglieder der Guild werden noch einzeln befragt. Aber es wird wohl so, es heißt wohl, dass wenn der Vorstand das angenommen hat, das ist schon sehr gut.
Und was man jetzt gesehen hat, also es sind auch viele der Forderungen wurden nachgegangen. Mehr Geld, Netflix und alle Streaming-Anbieter müssen ihre Zahlen jetzt den Drehbuchautoren und Autorinnen preisgeben. Was halt gerade wichtig ist für das Geld, was man da noch bekommt, für die Gebühren, quasi, weil damit vorher immer die Streaming-Anbieter gar nicht gerne mit hausieren gegangen sind, wie häufig was geguckt wurde, sowohl hoch als auch nicht, also gerade wenn es hoch gewesen ist, damit man nämlich die Leute nicht viel bezahlen muss, als auch das Thema KI, auch sehr präsent in dem Streik gewesen. Tatsächlich ist das jetzt größtenteils verboten, also die Produktionsstudios dürfen nicht einfach mit KI arbeiten, um ihre Sendungen mit Inhalt zu befüllen, und die Drehbuchautorinnen und Autoren dürfen es wohl stückweise benutzen für ihre Zwecke, aber müssen das natürlich dann kundgeben. Ja. Aber sozusagen die Macht liegt in den Autoren und Autorinnen, ob sie denn auf KI zugreifen wollen und nicht bei den Produktionsstudios.
Wir haben eine separate Folge dazu gemacht, hört da gerne rein. Ich glaube, die ist auch immer noch aktuell, weil da reden wir ja nur über den Streikgegenstand. Und der Streik, muss man auch sagen, ist noch nicht ganz vorbei, weil das waren ja jetzt nur in Anführungsstrichen die 11.000 Drehbuchautorinnen und Autoren. Die Schauspielerinnen-Gilde mit den 160.000 Angehörigen, die sind weiterhin im Streik.
Und es sind noch eine weitere Gruppe hinzugekommen, die jetzt auch abgestimmt haben, dass sie bereit wären für einen Streik, es noch nicht gemacht haben, aber ihre Mitglieder haben auch über 90% zugestimmt, dass sie einem Streik sozusagen zustimmen würden, wenn es dazu kommt, wenn irgendwie die Verhandlungen jetzt auch noch scheitern, sind dann nämlich die Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen. Und davon wäre tatsächlich nicht nur die Film- und Serienbranche von betroffen, sondern auch die Videospielbranche, die ebenfalls sehr von Synchronsprechern und Sprechern abhängig ist, wo es tatsächlich auch schon viele Ereignisse gibt, wo mit KI gearbeitet wird, zumindest noch auf, nicht auf kommerzieller Seite, aber zumindest von Fans gibt es das schon, kann man sich sehr einfach sozusagen die Stimmen von XY auch zu einem anderen Spiel rüber transferieren. Deswegen, da ist auch durchaus die Befürchtung, dass das irgendwann mal auch in einem kommerziellen Bereich funktionieren kann. Deswegen hat man da noch eine andere milliardenschwere Branche auch noch mit, die davon mit betroffen wäre.
Noch größer, glaube ich, noch sogar.
Auf jeden Fall, was das den Umsatz angeht, noch größer. Deswegen auch nochmal ganz spannend, wenn dann letztendlich die Synchronsprecher und Synchronsprecherinnen sich auch noch dem Ganzen anschließen würden.
Wobei auch die Hoffnung ist, dass jetzt, wo sich die Writer geeinigt haben,
das kann man ja so als Vorlage ja eigentlich nehmen, dann hätte man das vielleicht geklärt, aber mal schauen, ob das passiert.
Wir werden es sehen, wir werden es hören, ihr werdet es hören bei uns, und ansonsten gab es nichts weiter groß, oder?
Ich glaube nicht.
Ich wüsste nicht.
Das war schon das Große jetzt.
Na dann. Macht's gut. Eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge, nächste Woche.
Sind wir ich muss jetzt noch meine Knöllchen leider bezahlen. Für den einen, das muss leider, ne? Ist ja alles in Ordnung.
Gib die Kohlen rüber.
Okay.
Na dann.
Tschüss.
Ciao.